Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute mal eine ganz besondere Folge, weil mein Kollege Marc und ich, wir werden gleich drüber sprechen. Ja, ihr habt richtig gehört, Marc und Marc heute. Wie man tatsächlich effektiv Leidenschaft in Teams zerstören kann. Also heute drehen wir die ganze Sache mal um und schauen uns mal an, wie man die ganze Sache von der anderen Seite betrachten kann. Und lieber Marc, ich würde einfach sagen, du stellst dich mal ganz kurz vor, damit wir wissen, wer bist du eigentlich?
Ja, ich heiße Marc. Marc Bless?
Nein.
Ja, komisch, ne? Also wir werden gegebenenfalls in diesem Podcast heute uns gegenseitig als der andere Marc referenzieren, damit ihr auch immer wisst, wen wir gerade meinen. Ihr habt also die große Herausforderung, uns an den Stimmen zu erkennen. Ja, mein Name
ist... Also der andere Marc spricht gerade.
Genau. Das war gerade der andere Marc. Hier ist der eine Marc, Marc Bless, mein Name, zum dritten Mal jetzt gesagt, also merkt euch das gut. Ja, ich bin ein Teil von agilecoach.de, coolste agile Webseite überhaupt. Ich bin selbstständiger agiler Coach, seit, ach Gott, gefühlt einem Jahrzehnt irgendwie. Und ja, beschäftige mich mit den existenziellen Fragen moderner Unternehmensführung, wie man so eine alte Legacy-Organisation in eine agile Organisation transformieren kann. Das ist letztendlich,
wobei,
was ich bei meinen Kunden tue. Oder Versuch. Meistens klappt es ja nie.
Ja, meistens geht es ja voll in die Hose.
Ja. Weil die können ja nicht und die wollen ja meistens auch nicht.
Genau, und das ist wunderbar heute, weil wir wollen heute Managern und Führungskräften und auch einzelnen Mitarbeitern Wege und Tools an die Hand geben, wie sie tatsächlich verhindern können, dass irgendeine Form von Leidenschaft oder Passion in den Teams entstehen kann.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir beide prädestiniert für.
Anderer Marc, du kennst doch Linda Rising und ihre Change Patterns.
Ja.
Mein Lieblingspattern ist da ja der Champion Skeptic. Und was wir heute ja sozusagen machen, ist ein bisschen den Champion Skeptic Applied. Ne? Also den mal richtig zu befähigen, auch zum Champion Saboteur zu werden.
Ja, sehr schön. Ja, Fearless Change heißt es, ne? Das Buch für die Leute, die es interessieren.
Genau.
Sehr schönes Buch. Genau, und darum geht es ja so ein bisschen. Was sind so deine persönliche Horror-Story?
Meine persönliche Horrorstory im Sinne von, wir wollen ja eigentlich gar nicht agil und schon überhaupt keine Transformation oder Transition.
Aber mach mal.
Ja, also das Allerschönste, was ich erlebt habe, das war bei einem großen Kunden, der sozusagen eine Konzernholdingstruktur hat. Das ist ein großes deutsches Unternehmen. Da gibt es ja so einige, deswegen ich nenne keine Namen. Aber der Mutterkonzern, der war sich sicher, dass agil genau das Richtige ist. Und hat all seinen Tochterkonzernen sozusagen von oben auf oktroyiert, passt mal auf, agil ist nämlich auch das Richtige für euch, macht mal. Und einer dieser Tochterkonzerne kam auf mich zu und hat gesagt, hier, Herr Bless, Sie wurden uns empfohlen, wir brauchen das jetzt auch, machen Sie mal. Und dann kam ich da an und am Anfang hat sich das alles noch ziemlich gut angefühlt, klare Zielsetzung rausgearbeitet für die Transition auf der Top-Management-Ebene da im Board, den entsprechenden Support erfahren. Und auf der operativen Mittelmanagement-Ebene ging das da wirklich gut voran. Wir hatten tolle Workshops, Sachen erarbeitet, wo es hingehen soll. Und irgendwann kam er dann zu dem Punkt, wo wir natürlich auf der obersten Ebene auch die organisatorischen Veränderungen adressieren mussten. Also einfach die bereichsübergreifende Agilisierung zum Thema auf der Vorstandsebene machen. Und weil natürlich, klar, wie es so ist, agil, das macht man ja in der IT. Deswegen war ja auch der Digitalisierungs- und IT-Vorstand damit beauftragt, dieses Thema durchzuführen. Seine Kollegen im Board wussten davon nichts. Also das war sozusagen von ganz oben sein Thema, von Mutterkonzern-Seite. Und was ich dann rausgefunden habe, nach ungefähr 3-4 Monaten, wo es dann darum ging, also wir müssen jetzt mit diesem Thema endlich mal ins restliche Board, um da seinen Kollegen mal zu erklären, was wir da vorhaben, was überhaupt die Zielsetzung ist und ja, ob das alles überhaupt so sinnvoll ist, ob die da mitmachen wollen, was zu tun ist in den einzelnen Bereichen und wie man sozusagen so eine holistische, organisationsagile Transition hinkriegt. Und die Horrorstory, die das letztlich für mich war, hat sich dann so rauskristallisiert, dass ich da über Monate immer wieder drauf gedrängt habe, doch endlich mal einen Vorstandsboardtermin mit ihm und seinen Kollegen hinzukriegen, um dieses Thema überhaupt mal platzieren zu können. Und das konnte alles irgendwie nicht stattfinden. Es gab immer dringendere Themen, wichtigere Themen, im Zweifelsfall dringendere und wichtigere Themen. Und gefühlt für mich haben sogar die unwichtigen, undringenden Themen unser Transitionsthema übertrumpft. Jedenfalls, irgendwann habe ich ihn dann mal wieder darauf angesprochen, wann wir denn jetzt endlich diesen Termin kriegen können. Und da meinte er, ja, also jetzt muss er dann mal gucken mit dem CEO. Das wäre ja auch nicht so, dass er da jetzt einfach so zwischen Tür und Angel mal reingehen könnte. Und also da muss er ja auch mal gucken, wie der gerade so drauf ist, ob das Thema gerade passt. Und wie er das da jetzt mal irgendwie so einigermaßen mal, na, also zumindest mal so ein Zaunpfahl rüberschmeißen könnte. Und in dem Moment war mir vollkommen klar, an was diese gesamte Organisation krankt und warum ich da sozusagen monatelang hängen gelassen wurde, weil letztendlich wurde ich da engagiert als derjenige, bei dem man auf Board-Ebene gegenüber dem Mutterkonzern dann sagen kann, hier guckt mal, dieses Agile,
da haben wir doch einen.
Da haben wir uns jetzt einen geholt. Also das läuft. Also alles super. So, und auf der gesamten operativen Ebene unten drunter sozusagen im Mittelmanagement, da war überhaupt gar keine Motivation da, sich dieses Themas mal wirklich ernsthaft auch anzunehmen und das weiter voranzutreiben.
Okay.
Und auf Board-Ebene sozusagen mein ursprünglicher Top-Level-Support, der hat sich dann als zahnloser Tiger rausgestellt, der da überhaupt nicht in der Lage war, irgendwas voranzutreiben oder zu initiieren.
Okay.
Ja, also für mich meine persönliche Horrorstory, weil es einfach so zermürbend war, bei diesem Kunden Zeit zu verbringen, dass ich sowas auch tatsächlich gar nicht mehr erleben will.
Genau. Das war im Prinzip so ein bisschen so die andere Seite quasi. Wie kann ich die Leidenschaft bei einem agilen Coach zerstören? Ne? Indem ich den einfach irgendwo hinstelle und dem keinerlei Support von irgendwo her gebe und dann so richtig schön vor sich hin gammeln lassen in der Mitte. Da kann er zwar viel Geld abkassieren und man kann im Mutterkonzern Schuld Rechnungen präsentieren, aber es macht auf Dauer echt keinen Spaß.
Genau, also null, im Gegenteil. Also man wird ja vollkommen lethargisch und fängt ja an sich selbst und seiner Befähigung zu zweifeln. Ja, weil du einfach überhaupt gar nichts mehr bewegt kriegst bei so einem Kunden. Aber wenn man das jetzt überträgt, dieses Prinzip, wie die mit externen Coaches, Beratern, wie auch immer, Consultants umgehen, das unterscheidet sich ja im Regelfall nicht davon, was sie mit ihren internen Leuten machen. Und da kommen wir ja so ein bisschen auf die Frage, was kann man denn jetzt aktiv tun, um so eine Organisation sozusagen in den Stillstand zu zwängen? Ja, so als interner Mitarbeiter, wenn ich das jetzt alles nicht will, das ist ja so ein bisschen die Frage für heute.
Richtig. Also nicht nur natürlich nicht nur bezogen auf agil und auf agiles Coaching, aber auch so ein bisschen auch bezogen auf, ich will gar nicht, dass dieses Team funktioniert. Ja, ich will gar nicht, dass es irgendwie wuppt und eigentlich will ich auch nur, dass alles so bleibt, wie es ist und ist schön. Ich arbeite gern allein für mich so.
Ja. Die Leute gibt es ja auch. Ne? Ja, da gibt es ja auch viele gute Gründe, warum das viel besser ist, alleine zu arbeiten.
Natürlich. Da und dieses Generve von den anderen Kollegen und dann muss ich auch noch unterhalten und ist dieser Kontakt mit Menschen, das ist ja auch nicht immer so angenehm, finde ich, die duschen ja auch so selten und das ist tatsächlich nachvollziehbar. Vor allem
blödes Zeug, die haben keine Ahnung und schwätzen nur Nullenschiss daher.
Genau, weil ich bin ja der Experte und ich weiß eh, wie es am besten geht.
Genau, genau. Also deswegen Zielsetzung Nummer eins, wenn man irgendwo in eine Organisation, in eine Firma reinkommt oder schon drin ist, möglichst schnell die alleinige Verantwortung von irgendwas zu übernehmen.
Genau. Und dann auch möglichst schnell irgendwie einen Manager finden oder irgendeine Führungskraft über dir, die dann auch davon überzeugt ist, dass du der Einzige bist, der das machen kann. Ja. Und dich dabei auch noch tatkräftig unterstützt, dass man dich auch gar nicht irgendwo anders hinschieben kann oder irgendwas ändern kann, weil du quasi immer einen Schutzengel sozusagen auf Führungsebene hast, der verhindert, dass man dich aus der Position wieder rausnimmt.
Genau, ne? genau. Und das kann man ja auch gut verargumentieren, ne? Also warum das Beste ist, wenn da ein einzelner Kopf so ein Thema verantwortet, ne? Sei es jetzt irgendwie technisch irgendwie eine Komponente in einem großen System oder ja, was auch immer es geht, ne? So eine Einzelverantwortung auf einen Kopf verteilt. Das ist ja einfach das Effektivste, was man machen kann. Ja, da entstehen keine Reibungsverluste mit unnötiger Kommunikation mit Kollegen. Da geht sozusagen gar nichts verloren. Und das Expertentum, das wird natürlich maximal intensiviert. Ne? Also deswegen, es gibt Effizienz und Performance ist ja immer ein ganz großes Thema. Ne? Auf KPI-Ebene kann man da gut argumentieren. Macht es überhaupt keinen Sinn, da mehrere Leute an so ein Thema dran zu
setzen. Hast du gerade KPI gesagt?
Ja, natürlich. Ist ja wichtig.
Sonst gibt es ein Bullshit-Bingo.
Cool. Ja.
Die Dinge wollte ich gleich mal ausprobieren. Ja, genau. Sehr schön. Weiter kann man das hervorragend fördern, natürlich als Führungskraft, wenn man tatsächlich ganz stark auf individuelle Ziele setzt der Mitarbeiter.
Ja,
ist auch mehrere, ganz super.
Mehrere individuelle Ziele.
Genau, und am besten dann auch noch Teams zusammensetzen, die aus verschiedenen Abteilungen kommen, die dann von ihren Abteilungsleitern verschiedene Ziele bekommen haben, die in verschiedene Richtungen zeigen, weil jeder sein eigenes Ding drehen möchte. Das ist ganz hervorragend auch, um so ein Team auf jeden Fall zum Stillstand zu bringen, weil dann jeder so sein Ding verfolgt, keine gemeinsamen Ziele existieren für das Gesamtteam und das geht auch wunderbar, um so ein Team zum Stillstand zu bringen, ne?
Ja. Achtung, Bullshit-Bingo-Alarm. Multiple individuelle Zielsetzungen eignen sich natürlich super dafür, Synergieeffekte zu nutzen.
Wunderschön. Das hast du sehr schön gesagt, Mark. Ja, das ist auch eine ganz tolle Sache, ne? Mein Favorit immer noch ist Leute komplett abkapseln von dem, wo geht die Reise eigentlich hin, finde ich auch immer gut.
Ja. Herrlich. Also auf gar keinen Fall irgendwo mit Visionen kommen und überhaupt, also sobald jemand irgendwas anfängt zu schwafeln, man bräuchte eine Vision oder eine Produktvision oder so ein Käse, muss man sofort erstmal unseren Altbundeskanzler Schmidt zitieren, der ja das so schön treffend gesagt hat, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen.
Genau. Zitatgeber immer wechselt. Na, mal ist es Schmidt, mal ist es Adenauer, mal ist es, ich weiß gar nicht, wer es nachher wirklich war, aber ja, dieses ist mein Lieblingszitat. Ja.
Irgendwer Wichtiges wird das schon gesagt haben.
Ja, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Liebe ich. Ja. Und warum, also gerade in Großkonzernen ist es ja sehr beliebt. Warum soll man uns eine Vision ausdenken? Braucht man ja auch nicht. Das Budget ist ja eh da. Und ja. man hatte diese wunderbare Wippelplanung ja schon gemacht, 1,5 Jahre bevor das Jahr losgestartet ist. Also die Wirtschaftsplanung kennst du bestimmt auch. Wo Leute sich schon irgendwie, keine Ahnung, 12 Monate vor dem Voraus schon Gedanken machen müssen, wie dann übernächstes Jahr dann irgendwie laufen soll.
Ja, ja.
Und wenn man dann schon das Budget genehmigt bekommen hat, warum dann noch eine Vision oder ein Ziel definieren? Das
macht gar keinen Sinn.
Das macht gar keinen Sinn.
Also, vollkommen sinnlos, weil eine gute Organisation, vor allem eine, die sich ja seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, entwickelt hat. Ja, schöne Anekdote, erzähle ich gleich. Aber also wozu braucht man da eine Vision, wenn wir doch sowieso am allerbesten und wenn nicht sogar als Einzige wissen, was wir da zu tun haben und um was es geht?
Ja.
Also schöne Anekdote dazu. Ich war bei einem Kunden im Gespräch. Es ging um Leadership Trainings, die haben wollten. Und da saß mir unter anderem eine Dame gegenüber, die sich um diese ganzen Weiterbildungs-Inhouse-Seminargeschichten kümmert. Und die meinte, ja, also passen Sie auf, hier bei uns. Da ist es nämlich so, da sitzen Ihnen dann in so einem Leadership-Training 30 gestandene Führungskräfte gegenüber. Und die sagen Ihnen dann ins Gesicht, dass wir hier seit 175 Jahren genau wissen, was wir tun. Deswegen sind wir auch so erfolgreich. Mhm. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, hier irgendwas zu ändern und vor allen Dingen sich da von irgendeinem externen Schnösel was erzählen zu lassen, dass man jetzt da irgendwas anders machen müsste.
Ja. Mhm. Ist auch schön, finde ich. Ja, weil sich in 175 Jahren auch
so verändert hat. Das ist auch so motivierend, wenn man mit dem Ansatz im ersten Kundengespräch das vermittelt bekommt. Ich habe dann übrigens in dem Augenblick für mich entschieden, nein, vielen Dank, macht's euch alleine.
Genau.
Aber nicht mit mir. Ich kann meine wertvolle Zeit sinnvoller nutzen.
Also eine andere Anekdote von mir, ich habe es auch erlebt, auch in einer größeren Firma. Da wurde auch schon seit 3 oder 4 Jahren an einem Projekt gearbeitet. Die waren ziemlich am Stocken, der Termin kam näher, sie sind nicht richtig fertig geworden, keine Ahnung. Und die hatten auch dort einen Verantwortlichen im Agilen, einen Product Owner definiert, der das Ganze dann durchziehen sollte. Und habe relativ früh festgestellt, tatsächlich eine Vision oder sowas oder ein Ziel existieren überhaupt gar nicht. Was natürlich dazu geführt hat, dass das Team natürlich irgendwie so eine Null-Bock-Einstellung hatte, keine Motivation hatte, nichts wirklich gelaufen. Dachte ich, okay, kein Ding. Dafür bin ich ja da. Pass mal auf, lieber Product Owner, lass uns mal zusammensitzen und mal aufschreiben, was eigentlich die Vision ist. Was die Ziele von dem Produkt ist und welchen Nutzen das Ganze bringen kann. Ich mich also schön in den Raum gesetzt mit dem Kollegen, habe dann hier das wunderbare Product Vision Board vom Roman Pichler rausgezogen, wo man so ein paar Fragen beantworten muss zu dem Produkt. Und mir war eigentlich bisher auch nicht so richtig klar, was das Ding soll, muss ich ehrlich sagen. Ich habe versucht zu verstehen, für was es gut sein soll und frage dann ihn so, was ist eigentlich der Nutzen von dem ganzen Ding und wer sind nachher unsere Abnehmer und welchen Vorteil haben die? Und der konnte mir keine dieser Fragen beantworten.
Mhm. Ja.
Nach zwei oder drei Jahren in dem Ding drinne, auch noch in der Führungsposition als Product Owner, da hat es mich dann auch nicht mehr gewundert, dass das Team irgendwie dann, also was ja auch so ein wunderbares Anti-Pattern ist, einen da vorne stehen zu haben auf Team-Level, der irgendwie so das Team führt, ein Teamlead, ein Product-Owner, ein Projektmanager, was auch immer, der aber so sagen wir mal, in so einem Schlafanzug, Schlafi-Modus unterwegs ist und selber keinerlei Energie ausstrahlt oder keinerlei, Energie ins Team geben kann. Warum dieses Thema so toll ist und warum es so Spaß macht und weil es so cool ist, dafür zu arbeiten, sondern selber so schlaftablettenmäßig in der Gegend rumläuft, ist auch eine wunderbare Technik, um so ein Team klein zu halten.
Ja. Also Product Owner Tipps können wir ja auch noch ein paar gerade mal geben.
Ja.
Also ich finde ganz, ganz wichtig ist natürlich, also klar, natürlich, keine Ziele, keine Vision. Das lenkt nur ab.
Ja.
Wichtig als Product Owner, wenn du so ein Team richtig gut kaputt machen willst, ist, dass du alle, nennen wir sie mal Requirements, runterbrichst auf eine Task-Detail-Ebene und dein Backlog mit Hunderten von Items befüllst, bei denen von vornherein sogar auch schon klar ist, wer die dann machen wird.
Und wie?
Und wie? Ja, genau, genau. Also positioniere dich als Product Owner am besten auch gleich noch als allwissender Systemarchitekt, der als einziger, ne, da wären wir wieder beim Single Responsibility Principle, der als einziger auch weiß, wie das alles am besten funktionieren kann.
Genau.
So, und dann steuerst du dein Team oder deine Teams sozusagen überraschend im Sprint Planning damit aus, was du dir jetzt gerade in den letzten Tagen oben ins Backlog gepackt hast.
Ja, vor allem weißt du ja auch selbst am allerbesten, wie es sein muss. Und schließlich bist du auch verantwortlich, Product Owner hier, Single Ringable Neck und so, ne? Ja. Den ich würgen kann, wenn es nicht klappt, dann will man ja auch kein Risiko eingehen. Dann muss den Pappnasen da unten, die keine Ahnung haben, mal genau erzählen, wie sie es machen müssen.
Genau, genau. Weil wenn du dich nicht drum kümmerst, kümmert sich keiner.
Ja.
So ist und das. Solltest du tatsächlich irgendwie so übermotivierte Teams haben, die tatsächlich versuchen sollten, da mal selbst verantwortlich was zu übernehmen, dann sollte man das auf der täglichen Arbeitsebene unterbinden, indem man also spätestens beim Daily auftaucht, dort als Wortführer mal mindestens 70-80% der Zeit für sich beansprucht und dort den Leuten nochmal erklärt, wer heute wann was zu tun hat.
Genau.
Und natürlich neue Worktasks und Items reinbringen.
Oh, unbedingt, ja. Dass man sich als Team auch ständig wieder, dann denkt man weiß jetzt, wie es geht und dann doch nicht und so. Das finde ich auch sehr schön, ja.
Ja.
Eine andere wunderbare Methode, finde ich, die sehr gut funktioniert, ist tatsächlich, so ein Team möglichst nie ruhen lassen, sprich ständig Leute austauschen. Ja, und es natürlich dann auch damit argumentieren, ja, das ist halt ein Experte und den brauche ich jetzt ganz dringend in einem anderen Projekt. Ja, aber das ist doch das wichtigste Thema hier.
Achtung, Bullshit-Bingo-Alarm. Okay, Stichwort atmende Ressourcen.
Wunderschön. Atmende, habe ich noch nie gehört, hört sich gut an.
Ja, doch. Ganz großes Konzept.
Ganz gut. Okay. Ja, das ist auch so, weil das ist auch hervorragend, wenn man immer sieht, jedes Team, gibt ja diese uralte Teamuhr nach Tuckman, die wahrscheinlich auch mittlerweile einen 3 Kilometer langen Bart hat. Aber wenn man natürlich, trotz allem weiß man, so ein Team muss sich ja erstmal setzen, zusammenkommen und dann als Team irgendwann mal zu arbeiten anfangen. Wenn du aber dann immer richtig schön zwischen reinfunkst und immer Leute rausnimmst und wieder andere reinsteckst oder noch schlimmer Leute in 3-4 Projekten parallel arbeiten lässt, dass die eigentlich gar nicht wissen, zu welchem Team sie dazugehören, ist auch eine ganz hervorragende Methode, um überhaupt gar keine Chance zu geben, dass so ein Team in irgendeiner Form zusammenwächst und eine gewisse Leidenschaft entwickeln kann.
Ja, genau.
Also immer dafür sorgen, dass genug Projekte da sind, also immer mehr Projekte wie Mitarbeiter, dass man immer einen Grund hat und die möglichst alle hochpriorisieren, Leute abziehen zu dürfen und irgendwie in mehrere Projekte zuzuordnen. Ganz hervorragend.
Ja, vor allen Dingen so versteckte Projekte.
Ja, so U-Boote.
So Vorstands-U-Boote.
Wo dann einfach irgendwann das Telefon klingelt und dann so, hier, Marc, ich habe da noch so ein Thema und letztens hast du mir doch auch geholfen. Kannst du mal kurz was für mich machen?
Hast du mal 5 Minuten?
Ja, genau. Oder was ich auch schon hatte, auch eine nette Anekdote wiederum, als ein Produktmanager bei uns ins Büro reingestürmt kam, er damals Entwicklungsteam und meinte, nächste Woche, da ist eine Messe, ich brauche unbedingt eine Version, die ich zeigen kann. Ich glaube, diese Messe, die war schon vorher bekannt. Und wieso kommst du erst heute damit? Und solche Sachen eben spontan in so ein Team reinspringen und spontan irgendwas anderes von denen wollen, ist auch ganz hervorragend, finde ich.
Ja, und dann aber konsequent im Sprint Review sozusagen das Team sich rechtfertigen lassen, wieso sie denn schon wieder ihr Sprint Commitment gerissen haben.
Ja, geht ja nicht. Also geht gar nicht.
Nee.
So, was haben wir noch Schönes? Was auch sehr schön ist, finde ich, wenn man Fehler bestraft, rigoros.
Ja.
Vor allem, wenn der irgendeine tolle Idee hatte und die voll nach hinten losging, dann voll draufhauen.
Ja.
Finde ich auch wichtig.
Ja. Also auf jeden Fall dafür sorgen, dass frische Ideen aus dem Team massiv abgestraft werden.
Ja, vor allem, wenn sie alle doof sind, die Ideen. Sind sie
ja. Dafür muss man halt sorgen. Und sollte tatsächlich mal eine gute Idee dabei sein, ist es ja äußerst unwahrscheinlich, aber sollte der seltene Fall eintreten, dass wirklich mal was Brillantes davor kommt, dann sollte man sich als Product Owner oder Scrum Master oder Führungskraft im Allgemeinen sich diesem Thema annehmen und es spätestens 1-2 Wochen später als seine grandiose Idee in einem größeren Management-Meeting präsentieren.
Genau.
Vor dem Team, damit das alle auch gleich mitkriegen.
Genau, und auch so auf die Art, ich habe da mal nachgedacht und habe eine total geniale Idee entwickelt, die auch von mir natürlich ist und dann sich im Licht der Sonnen quasi, was dann kommt, oh, geile Idee, und überhaupt null sagen, dass es die Idee ganz woanders herkommt, finde ich super. Auch ganz genau. Tolle Motivation.
Ja.
Effektiv zu zerstören. Oder eben auch, wenn dann jemand eine tolle Idee hatte, die aber nach hinten losgegangen ist und du vielleicht zum Anfang sogar gesagt hast, ja, mach mal, dann nicht mehr dahinter stehen und den voll gegen die Wand laufen lassen. Ja,
genau.
Finde ich auch super.
Schieß deinem Team in den Rücken.
Mach doch mal, hört sich gut an, finde ich gut. Ja, ich bin dabei. Und dann geht's in die Hose. Na, also ich hab gleich, nein, also der hat mich auch nicht gefragt, der hat einfach gemacht und dann, also ja, es war klar, dass es nicht, hätte er mich gefragt, also ist klar, dass, ja.
Ne? Und dann vor allen Dingen alles auf Scrum oder Agil schieben.
Ja, logisch.
Agil heißt ja, jeder macht, was er will. Ja, die machen ja alle nur noch, was sie wollen. Und es wird nichts mehr dokumentiert.
Anarchie!
Dass am Ende nichts funktioniert.
Ja, ist auch sehr schön. Erleben wir auch häufig, das stimmt. Ist auch eine wunderbare Sache auf jeden Fall, finde ich, ja. Was ich auch schön finde, ist den Leuten es möglichst schwer machen, sich weiterzubilden. Finde ich auch klasse. Weil wäre ja doof, wenn wir jetzt die investieren in unsere Mitarbeiter und die sich weiterbilden und die irgendwo gut werden in irgendwas, dann könnten die ja woanders hingehen.
Ja, das muss unbedingt vermieden werden.
Das ist eine Riesengefahr.
Gottes Willen. Also, nee, das funktioniert gar nicht. Und also wenn das Team oder wenn einzelne Leute mit so einer Idee kommen, dann muss man auf jeden Fall immer einen ganz bemitleidenden Gesichtsausdruck aufsetzen und sagen, echt gerade schlecht. Also jetzt, wir haben so viel anderes jetzt gerade erstmal noch zu tun. Oder alternativ natürlich, also budgetmäßig sieht es da leider ganz schlecht aus. Kriegen wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich nehme das mal mit. Ich nehme das Thema mal mit.
Genau, und dann passiert nichts. Das ist schön. Oder was man auch machen kann, eben als Führungskraft, den immer zur nächsthöheren Führungskraft schicken. Aber in Absprache mit allen anderen, dass der quasi von einer Führungskraft zur anderen rennen muss, bis er keinen Bock mehr hat.
Ja.
Finde ich auch gut. Da kann man auch solche Momente des, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte was lernen, ich habe eine coole Sache entdeckt, komplett im Keim ersticken. Finde ich auch gut. Ja.
Oder natürlich aus der eigenen Erfahrung berichten, dass solche Seminare und Trainings ja gar nichts bringen. Ne, also da sitzt man dann da und da wird dann rumtheoretisiert und dann erfährt man meistens ja Dinge, die man eh schon weiß, und im Endeffekt verplempert man da 2, 3, 4, 5 Tage und dann ist Wochenende und am nächsten Montag ist das sowieso alles nicht anwendbar. Also die Zeit kann man sich eigentlich sparen.
Ja, es hat ja auch null Bezug eigentlich zum eigenen Kontext und das ist... bringt gar nichts.
Das allergeilste Argument, Gegenargument, was ich mal von einer sogenannten Führungskraft gehört habe, wie jetzt Fortbildung für Entwickler, das kann ja gar nicht sein. Also die haben das doch alles studiert, die müssen das können.
Ja, klar.
Haben wir da die falschen Leute?
Ja, finde ich auch schön. Also das ist auch eine tolle Sache, finde ich, ja. Oder wenn du dann ein Buch haben möchtest, ne? Ich hätte gern ein Buch, können wir... Ja, da musst du aber erst eine BANF anlegen. Kennst du das?
Grundsätzlich nur über den zentralen Einkauf.
Genau, eine BANF anlegen. Ja, okay, eine BANF anlegen. Hast du schon mal eine BANF anlegen müssen im SAP-System?
Nee, möchte ich auch nicht.
Wie eine Doktorarbeit schreiben.
Ja? Wie heißt das so schön? Kenn ich nicht.
Kenn ich nicht, kann ich nicht. Mach's auch nicht. Also ich habe dann auch tatsächlich, wenn ich das machen musste damals, als ich noch angestellt war, einen Kollegen gehabt, der wusste, wie es geht. Und dann musste ich nicht regelmäßig zu ihm, bis ich mir jemanden Screenshots machen lassen habe, die ich dann jedes Mal rausziehen musste, wenn ich wieder eine Band anlegen musste, weil es so undurchsichtig war. Ja. Also das hat einem auch regelmäßig Steine in den Weg gelegt. Da warst du immer froh, wenn du einen kanntest, der wusste, wie es geht. Dann bist du immer zu dem gelaufen, dass der das für dich macht, weil ja, aber dann ist immer noch nicht gesagt, dass es durchgeht.
Sind die sogenannten guten Geister des Unternehmens. Ne?
Genau.
Alles auf der informellen Ebene gibt es immer Leute, die kennen sich aus, aber nichts davon ist dokumentiert. Und wenn, also wenn man schon was dokumentiert, dann auch ganz wichtig, um Passion maximal zu vermeiden, in wüsteste Wiki- oder Laufwerksordnerstrukturen das ganze Zeug reinhauen. Und dann den Leuten immer sagen, ja, aber das steht doch da alles. Hättest du doch nachlesen können.
Genau, steht doch in unserem Wiki.
Ja.
Wir haben doch jetzt ganz modern Confluence installiert.
Ja, genau. Ja, ja, also.
Und jetzt, wo wir Confluence haben, ist ja alles gut. Ne? Wir haben jetzt keine Probleme.
Können wir ja mal richtig hier vom Leder ziehen. Also, maximal ein demotiviertes Team zu erzeugen, ist ja, seine gesamte Tool-Infrastruktur, die man glaubt haben zu müssen, zu zentralisieren und zentral zu verwalten.
Oh ja.
Damit zu sagen, also ihr müsst alle Jira benutzen oder Jira oder wie auch immer man sagen möchte. Aber ihr dürft daran nichts ändern. Also die Struktur, die ist so, wie sie ist. Und außerdem haben wir eine Installation, die ist leider schon 4 Jahre alt, aber das geht jetzt leider alles nicht anders, weil da hängen so viele Bereiche dran, die damit arbeiten, dass wir da jetzt gar nichts ändern können.
Genau, und dann am besten so, wenn du dann irgendwas ändern möchtest, einen anderen Prozess oder da gibt es ja tolle Sachen, die man einstellen kann oder ich möchte das Board verändern, ich möchte eine Spalte hinzufügen, nie die Rechte geben. Das muss immer eingetütet werden über irgendein Ticketsystem, über eine zentrale IT-Abteilung, die überladen ist, die das dann irgendwann macht und dann natürlich noch falsch versteht. Ne? Dass du auch ja noch 3-4 Tickets machen musst, bis es dann endlich passt.
Ja, also der Death of Passion Workflow, der muss ja so aussehen. Team macht eine Retrospektive, stellt fest, hier, wir haben da 2-3 Action-Items und wir wollen da mal in unserem Jira, müssen wir mal irgendwie was ändern, damit es für uns besser funktioniert. Dann wird das angefragt, wann denn diese Änderung gemacht werden kann. Und dann muss es heißen, also passt auf, das muss ja dann ein Standardprozess für alle werden. Also schreibt doch erstmal ganz genau auf, wie dann der Workflow aussieht, warum das alles gut ist und was sich von dem unterscheidet, was wir momentan schon haben.
Mhm.
In gefühlt frühestens einem Dreivierteljahr bist du dann soweit, auf Management-Ebene drüber zu entscheiden, ob diese Jira-Änderung jetzt stattfinden soll oder nicht.
Und das Schöne ist dann, dann wird die tatsächlich dann online gestellt nach 9 Monaten. Und ja, dann beschweren aber sich aber bei Team C und D, weil sie sagen, ey, was ist da los? Hallo, mein Prozess ist ganz anders plötzlich, ich wollte es gar nicht verändert haben. Und dann, fangen die an wiederum, ja, nee, wir würden gerne den anderen Prozess haben, dann geht die Diskussion von vorne los. Und sehr schön, auf jeden Fall. Zentrale Tools finde ich auch klasse. Da eine Story, ich hatte letzten Sommer hatte ich Fliesenleger bei mir im Haus. Und der sollte bei mir dann Fliesen legen und zweifarbige Fugen, ich weiß, ist gemein, zweifarbige Fugen ist nicht einfach. Dann schickt er mich los, Fugenmaterial zu kaufen und ich bin dann hier zum Kemmler hier bei uns um die Ecke und war dort und dann hatte der kein PCI, das ist die Marke, die er haben wollte, sondern nur Sopro. Auch eine sehr gute Marke eigentlich. Da habe ich den angerufen, die haben nur Sopro, soll ich das mitbringen? Meinte, ja, ist egal, bring mit. Hab das dann vorbeigebracht, musste nochmal irgendwie los. Eine Stunde später ruft mein Sohn an, Papa, der Fliesenleger, der Heinz, der flucht die ganze Zeit und der sagt dauernd, wie doof du bist und dass du das falsche Zeug gekauft hast und regt sich total auf. Der ist abgegangen, ich bin nach Hause gekommen, da habe ich den schon gehört, unten, das war oben im Bad und hat geflucht und über mich hergezogen und keine Ahnung alles, ne? Und bin dann hoch, ja, ich habe dir doch genau gesagt, was du einkaufen sollst, da kaufst du das Scheißzeug, guck mal, es läuft hier überall runter, so ein Dreck und überhaupt. Ich so, ah, kein Ding, war erst die erste Fuge, ich kaufe für die zweite Fuge das andere PCI, exakt zu einem anderen Fliesenleger gefahren. Danach war der glücklich, ja, weil er sein Tool, sein PCI hatte. Also effektiv, was man daran schön sehen kann, ist, immer den Leuten die Tools geben, die sie nicht gewohnt sind oder die ihnen nicht gefallen oder die so mächtig sind, dass sie eigentlich schon wieder die Leute erschlagen oder andersrum so wenig können, dass sie eigentlich damit nichts anfangen können, ist hervorragend, um die Arbeit so richtig auf Nullpunkt zu bringen und die Stimmung steigt.
Ja. Ins Unermessliche.
Ja, also es ist auch ein ganz hervorragender Weg. Also hier, oder auch globale Prozesse, das gleiche Thema. Ne?
Ja, so. Ehrlich.
Wir müssen ja hier, kennst du ja auch, Medizinproduktegesetz und hier Normen und ja, so, ja, 62304 ja. Und da müssen wir jetzt unbedingt, da müssen wir für alle einen Prozess definieren, um sicherzustellen, dass wir auch nachher hier TÜV-konform durchlaufen können und so. Deswegen, egal welche Produktentwicklung wir hier haben, ihr müsst alle diesem Prozess hier folgen. Ja, super.
Ja, also Prozesshandbücher, Arbeitsanweisungen, ne, das ist unbedingt notwendig. Da muss es auch eine zentrale Instanz geben, die das verwaltet. Und wer ist jetzt in einem agilen Kontext der Richtige, um den Prozess einzuhalten?
Ja, der Scrum Master, ne?
Der Scrum Master, richtig. Ne? Als peitschenschwingender Prozessobermufti.
Genau. Der sollte am besten auch, weil er muss ja Impediments aus dem Weg räumen, dann soll er doch die Dokumente schreiben, die da gemacht werden. Das ist auch eine hervorragende Möglichkeit, glaube ich, um diesen
Scrum. Der sollte, genau. Der sollte auch sehr dogmatisch auftreten.
Ja, definitiv.
Also Scrum by the book und alles nach Prozessanweisung.
Das in Kombination gibt eine ganz gute Mischung, glaube ich, um auch relativ schnell das Team so zum Stillstand zu bringen. Dass sie dann irgendwie 80% der Zeit nur beschäftigt sind, den Scrum-Regeln und den Prozessregeln zu folgen und gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwie kreativ am Produktentwicklung zu arbeiten.
Ja.
Finde ich auch schön.
Genau. Und auch wirklich restriktiv dem Team gegenüber, ne? Also das Team hat eigentlich gerade am Anfang keinerlei Entscheidungsbefugnis. Der Scrum Master sagt, wie es gemacht wird.
Ja, genau. So muss es sein. Genau. Einen habe ich noch, der mir so spontan eingefallen ist. Intransparente Entscheidungen finde ich auch sehr schön. Also immer irgendwas entscheiden irgendwo auf einem höheren Level und die Leute völlig im Unklaren lassen, für was und warum man das jetzt so gemacht hat. Um auch wirklich maximale Fantastereien zuzulassen in Teams.
Ja.
Bis hin zu, der Standort wird geschlossen, weil, und keine Ahnung, ne? Also ging
vor allem mit solchen Ängsten arbeiten.
Ja.
Immer wieder solche Ängste reinstreuen, so von wegen, also wenn es jetzt nicht klappt mit dem Projekt, da können wir uns aber alle warm anziehen.
Wir haben jetzt auch da in Berlin einen Standort geöffnet, die sind auch viel günstiger, die Mitarbeiter dort. Nein, es hat erstmal nichts mit euch zu tun, aber ja, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie es da weitergeht. Wir müssen mal sehen.
Ne? Ja.
So.
Ja, ja. Und der neue IT-Vorstand, der kommt ja selber aus der Ukraine, ne? Der hat da sowieso vor, alles dahin zu verlagern. Also
ja,
lang geht es nicht mehr.
Ja, vielleicht, aber kann, ja, mal gucken. Ne? Wir hatten mal so auch mal in der Firma tatsächlich. Wir Standort in der Schweiz, Schaffhausen, natürlich nicht so wahnsinnig günstige Arbeitsplätze. Und dann hat man irgendwie einen Berlin-Standort aufgemacht und uns völlig im Dunkeln gelassen. Warum, weshalb, wieso, was damit bezweckt ist und so. Und dann ging richtig schön die Gerüchteküche los. Ah, war das toll. Das ist ein hervorragendes Werkzeug, um die Leute dann schon nach neuen Stellen suchen zu lassen oder nach irgendwelchen Möglichkeiten, wie sie am besten wieder rauskommen oder wie sie sich möglichst gut absichern, dass sie nicht gehen müssen. Ist auch sehr schön, um so ein Team zu bauen. Finde ich ganz toll.
Ja, und nochmal auf die intransparenten Entscheidungen zurückzukommen. Wichtig dabei ist ja auch der Dialog, der vorher stattfindet. Oder nennen wir es lieber die Diskussionen, die geführt werden.
Ja.
Um zu irgendeiner Entscheidung zu kommen, sollte man also konsequent in immer anderen Kreisen das gleiche Thema weiter und weiter diskutieren und auch dafür sorgen, in diesen Meeting-Einladungen, dass da immer wieder andere Leute teilnehmen und immer nur mit einem kleinen Teil der Leute. Da hupt jemand.
Du wirst angehupt, Marc. Dazu muss man wissen, der liebe Marc steht irgendwo auf dem Parkplatz, nutzt sein Handy momentan als WLAN-Hotspot und macht einen lustigen Podcast mit mir. Ist schön.
Ja, richtig.
Das nenne ich mal Passion, ja, Leidenschaft fürs Thema.
Ja, absolut. Totally. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Also immer dafür sorgen, dass ständig andere Leute mit dem gleichen Thema am Rumdiskutieren sind, damit man möglichst lange auch keine Entscheidung treffen kann, weil man gar nicht auf den Konsens kommt.
Ja, finde ich auch schön. Also wir sehen, wir finden viele tolle Ideen, wie ihr tatsächlich effektiv Leidenschaft und Passion im Unternehmen ersticken könnt im Keim, sowohl als Mitarbeiter als auch als Führungskraft. Wenn ihr noch mehr wissen wollt dazu, dann gerne mich oder Marc kontaktieren. Wir haben da noch ein ganzes Portfolio an weiteren Ideen. Wenn ihr allerdings wissen wollt, wie man es besser und anders machen kann, dann ist es eine gute Idee, weiter diesem Podcast zu folgen, weil wir werden sicherlich noch mit viel mehr Leuten sprechen, die uns erzählen, wie man es vielleicht doch besser machen kann.
Ja, beziehungsweise in dem Fall gegebenenfalls auch Marc oder mich kontaktieren.
Ja, genau, tatsächlich.
Und also so zwei, drei Ideen, wie es vielleicht gehen könnte, haben wir ja auch noch in der Hinterhand.
Ja, so ein paar angestaubte Sachen sind da bestimmt, die wir da mal gucken. Ja. Lass uns dann mal überlegen.
Also Gantt-Charts wäre auf jeden
Fall.
Ja,
das finde ich eine Sache, die eigentlich viel zu viel vernachlässigt wird in letzter Zeit, finde ich. Da sollte man mal wieder stärker investieren. Also wenn ihr wissen wollt, wie man Gantt-Chart heutzutage effektiv einsetzt, da seid ihr bei uns genau richtig. Lieber Marc, ich danke dir sehr herzlich heute für die Session. Hat Spaß gemacht.
Wir sind immer wieder gern.
Sind am Ende heute wieder angekommen. Und wir sehen uns sicher bald mal wieder. Wir arbeiten viel zu selten miteinander, weil es einmal wahnsinnig viel Spaß macht. Wenn ihr einen geilen, agilen Coach braucht im Karlsruher Raum oder auch ein bisschen weiter, dann ist Marc sicherlich der richtige Ansprechpartner für euch. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
In diesem Sinne.
Auf Wieder, tschüss.
Tschüss.